Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Juristin Anushir Farahat. Sie ist Professorin für öffentliches Recht in seinen europäischen Bezügen an der Universität Wien. Sie forscht zu nationalem und europäischem Verfassungsrecht sowie Fragen des nationalen, europäischen und internationalen Migrationsrechts, Grund- und Menschenrechtsschutz. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Anushir, wir wollen heute vor allem über die rechtliche Dimension aktueller, aber ich auch möchte sagen auch weiter schon zurückliegender Asyl- und Migrationsdebatten sprechen. Es wird in letzter Zeit auch aufgrund der Zunahme, also stimmenmäßigen Zunahme von rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, immer wieder dieser Vorwurf laut, die Gerichte würden zu weit gehen, vor allem die europäischen Gerichte würden zu weit gehen in Fragen von Asyl und Migration und sie würden dadurch die effektive Migrationssteuerung, wie das häufig genannt wird, verhindern. Dann werden so Anlassfälle genannt, wie beispielsweise, dass immer wieder Rückführungen in nicht sichere Herkunftsländer in letzter Sekunde gestoppt werden, dass beispielsweise auch die Umsetzung des Ruanda-Plans in Großbritannien damals gestoppt wurde, auch wiederum in letzter Sekunde, da sind Menschen bereits im Flugzeug gesessen und es wurde verhindert, dass dieses abheben durfte. Aber auch blicken wir nach Italien, der dortige Albanien-Deal, wo bereits, ich glaube, zum dritten Mal Giorgia Meloni versucht hat, ankommende Asylwerbende von den italienischen Inseln direkt nach Albanien zu bringen, damit sie dort das Asylverfahren durchlaufen. Auch da gab es immer wieder in dem Fall nationale gerichtliche Entscheidungen, die gesagt haben, das ist nicht möglich, weil die Herkunftsstaaten dieser Menschen sind nicht sicher. Und das ist nicht Teil dieses Abkommens. Also diese Menschen sollen auf italienischem Grund und Boden ein Asylverfahren erhalten. Wie würdest du denn generell diesen Vorwurf einordnen, dass die Gerichte zu weit gehen, wenn sie sich vor allem auch an Unionsrecht und an Völkerrecht halten?
Also zunächst mal, glaube ich, ist es ganz wichtig, bei dieser Frage nochmal sich zu erinnern, warum wir eigentlich Gerichte haben und in welchem Verhältnis die eben auch zu politischen Entscheidungsträgern stehen. Und wir haben eben ein System der Gewaltenteilung, in dem wir eben ganz bewusst auch Gerichte haben, die die Exekutive und auch die Legislative kontrollieren können. Die Legislative etwas schwieriger, aber die Exekutive auf jeden Fall. Und es wird dann immer so dargestellt, als würde das praktisch den eigentlichen oder den wahren demokratischen Willen unmöglich machen. Stichwort, ne, andere Migrationspolitik. Aber ich finde, dabei muss man eben zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass Gerichte natürlich auch da sind, damit sie Gruppen, die nicht so viel Macht in der Gesellschaft haben, gerade in so einer Situation, also die Minderheit sind, gerade in solchen Situationen auch schützen können. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, all diese Verträge, die unterzeichnet worden sind, also die EU-Rechtsakte, da waren die Staaten daran beteiligt in einem Verfahren, auf das sie sich selbst geeinigt haben. Genauso auch die Europäische Menschenrechtskonvention. Auch die Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch die europäischen Staaten geht ja auf demokratische Entscheidungen zurück. Und das sind Entscheidungen, die wir als Gesamtgesellschaft getroffen haben, wo wir gesagt haben, das sind praktisch unsere grundlegenden Werte und Rechte, die wir dauerhaft berücksichtigt haben wollen. Und deswegen wollen wir uns daran auch immer wieder messen in unserer alltäglichen Politik. Und das darf man nicht vergessen, dass das auf einer demokratischen Entscheidung beruht. Und natürlich ist die Frage, wie das dann konkret interpretiert wird, außer ist natürlich immer ein Prozess, der sich verändert. Die Problemlagen sind ja heute auch andere als vor vielen Jahren. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, das haben die Gründungsväter oder so nicht gewusst. Natürlich, weil bestimmte Probleme sind ja auch heute erst aufgetreten. Und da muss man sich fragen, was bedeutet dieser Grundwert, auf den wir uns geeinigt haben, in einer neuen Situation? Und das ist das, was die Gerichte machen.
Also würdest du schon sagen, dass auch dieser Kontrast, der da aufgemacht wird, ja, auf der einen Seite stehen die Gerichte häufig dann auch gleich subsumiert unter diesem ominösen das System, die Eliten, irgendjemand weit weg in Straßburg oder anderswo. Und auf der anderen Seite steht das Volk im Sinne des Demos, also des Wahlvolkes, dass ja dieser Gegensatz in der Form ja gar nicht hält, weil ja auch die Gesetze, die da umgesetzt werden, das Unionsrecht Teil eines demokratischen Prozesses war, aus dem dann diese Gesetzgebung herausgegangen ist. Das kommt mir vor, geht in der aktuellen Debatte komplett unter, weil sonst könnte man ja auch diesen vermeintlichen Gegensatz so gar nicht aufmachen.
Ja, ich würde das genauso sehen, wie du es beschrieben hast. Das ist eigentlich in dem Sinne kein Gegensatz, sondern das Problem ist, dass du hast ja angesprochen, insbesondere rechtspopulistische oder auch autoritäre Kräfte versuchen, das so darzustellen, dass als sei Demokratie einfach nur die Entscheidung der Mehrheit in einem bestimmten Moment, ja. Und die Mehrheit kann 50+1 sein, ja. Aber Demokratie ist halt mehr als nur das. Sie ist eben auch, und sie ist heute in vielerlei Hinsicht mehr, sie ist mehr, weil wir eben auch Demokratie nur haben können, wenn Rechte auch geschützt werden. Und weil wir eben heute auch in einer Welt leben, in der wir eben auch auf mehreren Ebenen Recht haben. Und das macht die Sache natürlich komplexer. Fühlt sich oft nicht so gut an, weil man denkt, naja, da muss ich mich noch mit einer anderen Ebene absprechen, also der europäischen. Und wenn das nationale Recht gegen die europäische verstößt, dann ist es eben schwierig. Aber letztlich sind es beides demokratisch legitimierte Entscheidungsprozesse. Und deswegen würde ich ist der Gegensatz einer, der politisch absichtlich so dargestellt wird, ja.
Es gab jetzt vor kurzem einen ganz konkreten Anlassfall, wo auch immer wieder dieser Vorwurf laut wurde, die Gerichte stehen einer effektiven politischen Migrationssteuerung entgegen. Also man versucht und sehr, sehr oft werden dann politische Ideen, Vorschläge einfach gekippt, ja, sind dann nicht umsetzbar, beziehungsweise man setzt sie mal um und irgendwann liegt dann ein Gerichtsurteil meistens auf europäischer Ebene vor und dann muss man wieder zurückrudern. Und einer dieser Anlassfälle war ein kürzliches Urteil des EuGHs, des Europäischen Gerichtshofs, das häufig in der politischen Debatte als Pauschal-Asylgewährung für afghanische Frauen verkürzt dargestellt wird. Also das Spannende und der Hintergrund dazu ist unter anderem, dass auch eine österreichische Asylanwältin dieses Urteil mit erstritten hat für ihre Klientin aus Afghanistan. Und im Grunde besagt dieses Urteil, ich formuliere das jetzt laienhaft, weil ich ja juristische Laien bin, du wirst mich hoffentlich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Also im Grunde besagt das Urteil eigentlich nur, dass die Einzelfallprüfung entfallen kann, wenn eine afghanische Frau in Europa um Schutz ansucht, weil man nur feststellen muss, A, das Geschlecht, also dass sie eine Frau ist, und B, die Nationalität, also dass sie aus Afghanistan kommt, weil so eben die Begründung in diesem Urteil, Frauen werden qua ihres Geschlechts von den Taliban verfolgt und deshalb steht diese Verfolgung, die nachzuweisen ist für Schutzgewährung, im Grunde fest. Und das ist eigentlich nur eine Form der Erleichterung für nationale Gerichte, für Asylrechtsprechung, weil man eben nicht jeden einzelnen Fall für sich prüfen muss, sondern hier nur auf diese zwei Parameter schauen müsste. Das hat in Österreich dennoch zu einer sehr, sehr hitzigen Debatte geführt. Der Innenminister hat quasi sofort angekündigt, dass man sicherlich nicht abgehen wird von der Einzelfallprüfung, also von dieser Erleichterung im Grunde, sondern weiterhin jeden einzelnen Antrag per se prüfen wird, damit es da nicht zu einer Art Pull-Faktor-Effekt kommt, nicht, da kämen jetzt alle afghanischen Frauen nach Europa und die würden auch alle ihre riesige Familie mitbringen und so weiter. Also da wurden gleich auch diese ganzen Drohkulissen heraufbeschworen. Wie siehst du denn überhaupt dieses Urteil des EuGHs? Was steht da dahinter? War das sinnvoll? Würde man dadurch, wenn man es umsetzen könnte oder möchte, tatsächlich auch eine Erleichterung für die Asylentscheidungen auf nationaler Ebene herbeiführen können?
Also ich denke, dass das Urteil eigentlich viel weniger spektakulär war, als es eigentlich dann in dieser Debatte, die du skizziert hast, aufgenommen worden ist. Weil letztlich das nationale Gericht hat gefragt, dürfen in einem solchen Fall eben auch, darf die Prüfung darauf reduziert werden, nur zu fragen, wie du gesagt hast, ist es eine Frau und ist sie aus Afghanistan? Und erstens heißt das nicht, dass die Behörden nicht auch grundsätzlich eine Einzelfallprüfung, was immer das heißt, machen können. Die Einzelfallprüfung steht weiter im europäischen Recht und muss durchgesetzt werden, auch deswegen, weil die Einzelfallprüfung auch zugunsten der Schutzsuchenden oft greift, ja. Deswegen ist es keine Abkehr von der Einzelfallentscheidung. Das Problem ist nur, wenn es geht in dieser Entscheidung ja nur darum, ob die Frau schutzberechtigt ist. Und wenn wir sagen, diese Schutzberechtigung liegt bei Frauen aus Afghanistan aufgrund dieses Systems der Taliban immer vor, solange sich dieses System nicht grundlegend ändert, bleibt für die Frage der Schutzbedürftigkeit kaum mehr was anderes übrig. Was sie nationalen Mitgliedstaaten natürlich schon machen können, das hat der EuGH nicht gesagt, weil es in dem Fall nicht relevant war. Natürlich können sie immer noch fragen, ob Ausschlussgründe vorliegen. Es gibt ja Gründe, warum Menschen keinen Schutz vor Verfolgung bekommen, wenn sie zum Beispiel selbst terroristisch aktiv waren. Das dürfte man weiterhin prüfen. Das hat der EuGH überhaupt nicht untersagt, so eine Prüfung. Aber die ganze Thematik mit dem Familiennachzug, die da in der medialen Debatte reingekommen ist, die hat hier eigentlich gar nichts verloren, weil hier geht es nur um die Schutzbedürftigkeit der Frau und nicht um die Frage, was hinterher mit ihrer Familie ist. Das ist sowieso ein ganz eigenes Verfahren, über das der EuGH nichts gesagt hat und in dem dann wieder andere Dinge geprüft werden. Aber insofern würde ich sagen, das Urteil ist überhaupt gar nicht so spektakulär, wie es rüberkam. Es ist aber natürlich sehr problematisch, wenn, was wir jetzt, da ist ja der österreichische Innenminister kein Einzelfall gewesen, was wir jetzt immer wieder hören, wenn eben Politiker sagen, ja gut, das ist halt irgendein Urteil, aber wir werden uns da nicht daran halten, ja. Und zwar so pauschal, ohne sich damit auseinanderzusetzen, ob es eigentlich was gibt, woran man sich halten müsste, ja. Was ich in dem Fall schon gar nicht sehe, weil, wie gesagt, die Einzelfallprüfung existiert weiterhin. Es geht eigentlich hier nur um die Frage, wann ist Schutz zu gewähren, ja.
Also vor allem auch mit dem Hintergrund, dass ja in den letzten, ich glaube, fast 10 Jahren keine einzige afghanische Frau aus Österreich abgelehnt wurde. Also die Absolut. Hat immer, wenn sie einen Antrag gestellt hat, entweder volles Asyl erhalten oder zumindest subsidiären Schutz. Ja. Also das heißt, in der Praxis war das ändert quasi ohnehin, nichts. Ja. Also das sieht man ja. Wieder, was für Scheindebatten da.
In der Praxis ändert es nichts, aber es richtet natürlich großen politischen Schaden an, weil eben das Vertrauen in die Justiz untergraben wird und so getan wird, als könnte man Gerichtsurteile beliebig berücksichtigen. Also dann, wenn sie einem passen, berücksichtigt man sie. Und wenn sie einem nicht passen, dann sagt man, die gehen zu weit. Ja, also das ist halt, würde ich sagen, eine grundsätzliche Sache, die ich mit Sorge sehe, dass eben Politiker zunehmend so ein instrumentelles Verhältnis zur Justiz entwickeln.
Mhm. Da würde ich gerne noch ein bisschen genauer hinschauen, weil ich glaube auch, das ist einer der großen, ich möchte fast sagen, Trends unserer Zeit. Wenn wir über den Atlantik blicken, kündigt das ja auch ein Donald Trump an, nicht? Ja. Also es gibt erstens einen Grund, warum er seine Gesetzesvorschläge nicht durch den Kongress schickt, obwohl er dort eine Mehrheit hätte, sondern er macht das mittels Dekreten, die er sofort erlassen und dann mehr oder weniger sofort umsetzen kann. Und erstens einmal, sollte es gerichtliche Entscheidungen geben, dauern die ja meistens auch eine Zeit. Die kommen dann nicht gleich am nächsten Tag, sondern da vergeht noch einige Zeit, in der ein Donald Trump fröhlich weiterhin zum Beispiel deportieren kann oder andere Dinge umsetzen kann. Das heißt, da sind unmittelbar Menschen dann schon davon betroffen oder betroffen gewesen, aufgrund dieses zeitlichen Gaps. Auf der anderen Seite aber auch die Ankündigung oder die große Sorge, die dahinter steht, was passiert, wenn er sich nicht an diese Urteile hält, wenn er die ignoriert? Welche Handlungsoptionen haben wir dann noch in liberalen Demokratien? Ich würde die USA schon weiterhin noch als eine liberale Demokratie bezeichnen. Wir werden sehen, wohin sie sich entwickelt. Aber was kann man dem dann noch entgegensetzen, wenn man sagt, okay, da steht jetzt erstens mal die Gewaltenteilung wirklich auf dem Spiel, aber auch grundsätzlich die Rechtsdurchsetzung, weil darum geht es ja auch, eigentlich auch.
Das ist extrem schwer, ne? Weil die Richter haben natürlich keine Möglichkeit, irgendwie, sie können das ja nicht militärisch durchsetzen, was sie da entschieden haben oder auch sonst irgendwie durchsetzen. Gerichte sind immer und ganz besonders natürlich, wenn es um ihr Verhältnis zu Politik geht, sind sie immer darauf angewiesen, dass es eben ein Verhältnis der wechselseitigen Akzeptanz gibt, ja, also dass die Politiker diese Entscheidungen, auch wenn sie mal gegen sie ausfallen, berücksichtigen, weil sie wissen, bei einer anderen Gelegenheit kann es eben vielleicht auch wieder für sie ausgehen. Das ist ja so ein bisschen der Deal, warum wir akzeptieren, dass Gerichte überhaupt in solchen Fragen entscheiden. Und ich denke, die Möglichkeiten, die man dann hat, sind sehr begrenzt, vor allem wenn man bedenkt, dass ja viele Gerichte, also in den USA ist es so, bei uns ist es bei manchen Gerichten so, auch von den politisch regierenden Parteien auch besetzt werden. Und natürlich dann im Laufe einer Legislaturperiode auch sich die Zusammensetzung des Gerichts ändert und damit dann, wenn das jetzt wirklich, wenn da wirklich Richter reingesetzt werden, die absichtlich Parteigänger sind und eben nicht in erster Linie ihrem juristischen Berufsethos folgen, dann haben wir unter Umständen auch das Problem, dass die Gerichte dann im Amerikanischen sagt man packed sind, ja, also dass sie eben auch dann einseitig entscheiden für die zugunsten der Regierung. Und deswegen denke ich, die einzige Chance, die man da hat, ist eben die demokratische Mehrheit in den Gesetzgebungsorganen und in den USA natürlich auch bezogen auf das Präsidentenamt wiederzugewinnen. Das ist schwer genug.
Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, wenn wir über Asyl- und Migrationsrecht sprechen? Ja, also das eine ist sicherlich das, was wir in den Vereinigten Staaten sehen, mit Blick auf Massendeportation, aber auch Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, damit also Menschen, die in den USA geboren werden, nicht automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten und so weiter. Aber mir kommt vor, in Europa ist es ja einerseits dieser ganz große Bereich mit Schengen und europäische Kohäsion, also da kann man quasi willkürlich damit umgehen, ob jetzt das Schengener Abkommen noch umgesetzt wird, was genau mit temporärer Aussetzung von Schengen gemeint ist, weil das temporäre ist dann häufig eine dauerhafte Aussetzung, also das scheint mir so ein Bereich zu sein. Und der andere ganz deutlich, es wird immer unter diesem Verbindungskriterium subsumiert, nicht? Also dass jetzt, was uns entgegensteht für eine gute Lösung in dieser Asylfrage wäre ja die Tatsache, dass wir derzeit nur in einerseits sichere Herkunftsländer rückführen dürfen, aber auch nur in Drittstaaten, also Transitländer beispielsweise, wo es eine persönliche Verbindung gibt für die Asylwerbenden. Dieses Verbindungskriterium, das übrigens meiner Erinnerung nach, vor allem Deutschland hat das sehr darauf bestanden, dass das weiter besteht. Weiß man nicht, ob das bei einer künftigen Regierung noch der Fall sein wird. Das scheint mir auch so einer dieser Brennpunkte zu sein, auf die sich die Debatte stark fokussiert. Würdest du noch andere ausnehmen, wo du sagst, oder ganz grundlegend, da muss man achtsam bleiben und da verschieben sich derzeit auch die Debatten. Also da wird einfach der Druck auf gewisse rechtliche, grundrechtliche Errungenschaften im Bereich Migration und Asyl immer größer.
Also ich denke, vielleicht ein Punkt zu Schengen, das, weil du das genannt hast, da geht es ja um die Freizügigkeit in der Europäischen Union, also unsere aller Reisefreiheit auch. Und da ist es so, da gibt es ja auch Entscheidungen des EuGH, die das schon verurteilt haben, diese Praxis von Staaten wie Deutschland und Österreich. Und da hätten wir tatsächlich sogar ein effektiveres Instrument, als wir in den USA haben, um dem Recht dazu mehr Geltung zu verhelfen, wenn die Europäische Kommission hier ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengen würde und in letzter Konsequenz vielleicht auch die Auszahlung von Geldern daran koppeln würde. Das macht sie natürlich nicht, weil sie Angst vor den politischen Konsequenzen hat, insbesondere bei so einem großen Staat auch wie Deutschland, ja. Aber das Instrument wäre hier durchaus da, ne? Das, also nur.
Und man muss auch dazu sagen, weil dann immer gesagt wird, na ja, Österreich ist ja auch ein Nettozahler, ja, okay, aber man bekommt ja trotzdem Förderungen auf ganz, ganz vielen Ebenen seitens der Europäischen Union. Also es ist nicht nur so, dass quasi nur ein Land wie Ungarn davon betroffen wäre, wenn es zu Sanktionen kommt.
Nein,
also
ganz,
das muss man
ganz
auch anmerken.
Absolut. Ja. Also ganz konkrete Projekte, die eben gefördert werden, wären dann eben schon gefährdet. So ist es, ja. Und das gilt natürlich auch für Deutschland. Ja, also dass man da gar keinen Druck aufbauen kann, stimmt so auch nicht. Ja, also was sind die großen Herausforderungen? Ich denke, eine Herausforderung ist eben zusätzlich zu denen, die du genannt hast, sicherlich noch die Frage der Inhaftierungen an der Grenze. Also die Frage, wie, es gibt ja eine Tendenz auch in dieser Debatte, auf die du Bezug genommen hast in Deutschland mit Friedrich Merz, der ja auch gesagt hat, dann müssen eben direkt an der Außengrenze, also an der deutschen Außengrenze, die Leute eben in eine Unterbringung, in einer Unterbringung festgehalten werden, bis die Zuständigkeit von Deutschland für ein Verfahren geprüft ist. Und es gibt eben auch die neuen Regelungen zum Grenzverfahren an den europäischen Außengrenzen. Und ich denke, da werden wir, wie wir es schon mal gehabt haben in Bezug oder auch immer noch haben in Bezug auf die griechischen Inseln, werden wir Probleme haben, wie wir die Leute unterbringen, so dass es eben weiterhin einerseits menschenwürdige Unterbringung ist, aber auch rechtsstaatliche Standards garantiert werden. Und all diese Dinge, wo wir die Leute versuchen, so lange wie möglich von der Gesellschaft hier abzuschotten, werden uns dann eben auch weitere Integrationsherausforderungen bringen. Also das ist, denke ich mal, eine wichtige Herausforderung. Und ich glaube insgesamt eben auch, dass wir diese Punkte, die du genannt hast, führen ja in letzter Konsequenz das Beispiel mit Giorgia Meloni oder auch dem Ruanda-Deal, auch wenn das nicht mehr die EU ist, aber trotzdem, die führen ja auch dazu, dass wir immer mehr versuchen, die Verantwortung für Schutz in Drittstaaten abzuwälzen. Und das wird uns über kurz oder lang natürlich auch geopolitisch auf die Füße fallen, weil es ist jetzt schon so, dass viele Staaten eigentlich kein Interesse daran haben, das Auffangbecken für in Europa nicht gewollte Migranten zu sein. Aber ich denke auch, dass es auf mittlere Sicht wirklich auch ein großes Problem ist, wenn wir weiterhin so tun, als könnten wir das einfach, als sei das nicht unser Problem, sondern nur das Problem von anderen. Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und das Dritte, darüber haben wir schon gesprochen, die Frage, was diese Art von Migrationspolitik und das Verhalten der Politik gegenüber Gerichten insgesamt mit unserem Rechtsstaat macht. Also das ist ja, kann man, glaube ich, historisch immer wieder beobachten. Die Rechte werden erst eingeschränkt von Gruppen, die sich praktisch nicht wehren können. Aber wenn dieser Bann einmal gebrochen ist, dann gibt es auch keinen Grund, warum man zugunsten der eigenen Bevölkerung, wenn es einem nicht passt, noch sich an Gerichtsurteile halten muss.
Mhm. Sieht man immer wieder, ja.
Genau, ja.
Also ich denke jetzt an das geleakte Regierungsabkommen, Koalitionsvereinbarung der FPÖ-ÖVP-Koalition in Österreich, wo nicht mehr nur mehr die Bezahlkarte für Asylwerbende drinnen steht, sondern die Bezahlkarte für Arbeitssuchende generell.
Ja, oder sehr gutes Beispiel.
Ja. Also wo man nicht nur sieht Rechte, Einschränkungen, Erosion der Grundrechte, sondern auch Kürzungen von Sozialleistungen, soziale Rechte unter Druck, soziale Absicherung unter Druck. Also das ist häufig so ein bisschen die Einflugschneise, die sich da auftut.
Absolut, ja, ganz genau.
Ich möchte gerne ein bisschen eine provokante Frage stellen, aber die Frage beschäftigt mich wirklich und ich weiß, dass sie auch viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, nämlich wie lange wird es denn das territoriale Asylrecht in Europa, konkret in Österreich, in Deutschland noch geben? Wie lange wird es noch so etwas wie die Umsetzung des Non-Refoulement-Prinzips geben? Wie lange wird es die Genfer Flüchtlingskonvention in der Form, wie wir sie kennen, noch geben? Oder bist du optimistisch und sagst, also da sehe ich kein Problem, das ist vielleicht viel Gedöns und viel auch Wahlkampfrhetorik, aber wirklich angreifen wird sich das niemand trauen, dass man dahergeht und sagt, auch in der internationalen Gemeinschaft, komm, jetzt überlegen wir uns noch einmal, wie machen wir es richtig, wie machen wir es anders mit der Genfer Flüchtlingskonvention oder mit überhaupt diesen Grundsatzdokumenten, die wir haben, wenn es um Asyl und Migration geht.
Das ist natürlich eine One-Million-Dollar-Frage.
Das habe ich schon erlebt.
Und in die Zukunft kommen kann ich auch nicht. Ich versuche ja irgendwie immer doch optimistisch zu bleiben.
Ja, sehr gut.
Aber ich glaube, und ich glaube doch, dass grundsätzlich Menschenrechte, Demokratie und ihre Ausdrucksformen und die Genfer Flüchtlingskonvention oder die Europäische Menschenrechtskonvention sind Ausdrucksformen davon, dass die doch ziemlich resistent sind und sehr schwer tot zu kriegen sind, wenn man einmal eine solche etablierte Struktur hat, die ja jetzt doch auch über 75 Jahre auch funktioniert hat. Gleichzeitig glaube ich, dass die Welt sich ändern wird und mutmaßlich viele Staaten sich nicht mehr an diese Regelungen halten werden. Möglicherweise treten sie gar nicht aus, aber sie werden sich vielleicht faktisch nicht mehr daran halten. Und das ist eher so eine, ich glaube, deswegen wird es auch nicht wahrscheinlich sein, dass wir eine internationale neue Vereinbarung sehen. Also ich glaube, in dieser Hinsicht, diese multilaterale, globale Idee, ich glaube, dafür gibt es im Moment einfach viel zu wenig Kräfte, die überhaupt sich so binden wollen auf internationaler Ebene. Deswegen glaube ich, wenn wir neue Instrumente sehen, dann eben eher auf regionaler Ebene, in kleineren Verbünden von Staaten, wie die Europäische Union eben selbst ja auch einer ist. Aber dass die Europäische Union jetzt als Ganzes sich von der Flüchtlingskonvention lossagt, das sehe ich wirklich noch nicht. Also ich glaube, dass wir weiterhin große Probleme mit der Einhaltung dieser Regeln haben werden, aber dass wir sie einfach über Bord werfen, Da müsste man so viel ganz grundlegend in den europäischen Verträgen und im Selbstverständnis der Europäischen Union ändern, dass ich nicht glaube, dass das passiert. Und deswegen bin ich hoffnungsvoll, dass es vielleicht jetzt eine Phase ist, wo das sehr ins Hintertreffen gerät und dann wir irgendwann aber auf diese Strukturen wieder zurückgreifen können, wenn vielleicht die Verhältnisse sich wieder etwas verändert und die Debatte etwas beruhigt haben. Mhm. Wann immer das sein mag. Da möchte ich keine Prognose abgeben.
Also ich sehe das ja auch so ein bisschen gespalten, muss ich sagen, weil auf der einen Seite glaube ich schon, dass sich, und das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen, so eine Art Europa der zwei oder auch der mehreren Geschwindigkeiten mit Blick auf Asyl und Migration herausstellt. Also da gibt es eine viel zitierte Achse der Willigen, die wird immer kleiner, muss man auch sagen. Ja. Da war mal Deutschland dabei, Portugal, Spanien hat jetzt auch sehr interessante Migrationspolitik umgesetzt, die ganz stark im Kontrast zum insgesamten europäischen Trend steht, also Legalisierung von undokumentiert aufhältigen Migranten, Anwerbung, jetzt aktuell Migranten, die von Umweltkatastrophe und Flut betroffen waren in Spanien, deren Aufenthalt wurde verlängert, um sie zu unterstützen und so weiter. Könnte man auch argumentieren, Spanien hat die Zeichen der Zeit erkannt, weil irgendwann einmal wird Europa im Wettbewerb um Migranten stehen, wenn wir der demografischen Entwicklung glauben schenken.
Da wird Spanien sprachlich ohnehin einen Vorteil haben.
Absolut, ja, auch aufgrund natürlich des kolonialistischen Erbes, aber dennoch. Ja. Also da sehen wir das eine, da gibt es schon noch, wenn auch immer weniger, aber es gibt schon noch jene EU-Mitgliedstaaten, die vielleicht eher auf Einhaltung von humanitären Verpflichtungen und vor allem auch auf Einhaltung des grundlegenden Rechts auf Asylantragstellung pochen, plus hin zur Liberalisierung von Migration. Und auf der anderen Seite aber auch ein größer werdender, fast möchte ich sagen, autoritärer Block, der ganz stark in Richtung der zumindest temporären Aussetzung des Asylrechts argumentiert, siehe auch Polen etwa, Finnland auch, wo natürlich mit Blick auf die russische Aggression immer wieder gesagt wird, ja, da werden Menschen als Waffen eingesetzt, wir müssen uns da irgendwie als Europa dagegen wappnen und wir müssen auch Instrumente haben, die auch rechtliche Instrumente sind, damit nicht gerade eben die Genfer Flüchtlingskonvention dafür missbraucht wird, dass hier unser Staat infiltriert wird, und dass sozusagen uns feindlich gegenüberstehende Mächte das ausnutzen. Ja. Also da sehe ich so eine unterschiedliche Blockbildung irgendwie, was man sagen kann, ist einerseits gut, weil es gibt ja noch jene, die versuchen, nicht nur das Recht umzusetzen, sondern vielleicht sogar freiwillig Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten aufzunehmen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Form des Weggehens oder Abgehens von einer gemeinsamen europäischen Lösung, wo alle 27 Mitgliedstaaten genau dieser Asylverantwortung nachkommen, hin zu so bilateralen, trilateralen Abkommen. Man tut sich halt mit denen zusammen, mit denen man sich im selben Boot wähnt, aber nicht mehr in der im gemeinsamen europäischen Konzert. Das birgt natürlich irgendwo auch das Risiko einer Parallelstruktur, die entstehen könnte, gerade in diesem heiklen Asylbereich. Wie würdest du das einschätzen? Ich bin da selber nicht ganz zu einem Fazit gekommen, ob ich das jetzt eher als Chance sehe, zu sagen, wenn nicht alle 27 am gleichen Strang ziehen, dann zumindest jene, die tatsächlich noch eine progressive oder liberale Haltung zu Asyl vertreten, dass die zumindest es schaffen, Dinge auch produktiv umzusetzen? Oder würde das eher jenen, die ausscheren aus dieser Asylverantwortung, noch mehr Argumente dafür geben, dann gar nicht mehr mitzumachen?
Ja, finde ich auch eine schwierige Frage. Ich denke, grundsätzlich glaube ich, ist das ein bisschen ist es der Zug der Zeit, dass wir diese Blockbildungen haben. Ich glaube, dass es für die Europäische Union schon gut ist, oder wichtig ist, dass wenn solche Entwicklungen stattfinden, sie nicht total unkoordiniert und unreguliert stattfinden. Das heißt, wenn man sagt, es kann in einem bestimmten Bereich, unser Fall ist jetzt eben das Asyl- und Migrationsrecht, Staaten geben, die mehr machen wollen als andere, dann sollte das auch entsprechend geregelt werden, in welchem Verhältnis das eben dann auch zum Rest des europäischen Rechts steht, ja. Und damit wir sozusagen den einheitlichen Rahmen weiterhin behalten und damit auch klar ist, dass diese Regelungen sich auch zum Beispiel an der Europäischen Grundrechtecharta oder sowas auch messen müssen. Also das fände ich einen wichtigen Aspekt, wenn man in diese Richtung geht. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, wir sollten schon versuchen, weiterhin Kompromisse auch zu schließen und miteinander auch zu ringen um die beste Lösung, auch wenn die beste Lösung nie die Maximallösung von zwei verschiedenen Polen sein wird. Ja, also ich denke, diese Idee, dass die Europäische Union schon ein Gebilde ist, das sehr komplexe Mechanismen genau dafür hat, da immer wieder um die beste, im dem Moment mögliche und konsensfähige Lösung zu ringen. Das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen aus dem Blick geraten ist, dass es vielleicht auch ein Wert an sich ist, dass wir überhaupt uns diese Mühe machen, da eine Einigung zu suchen. Und ich denke, daran würde ich ganz grundlegend schon versuchen festzuhalten. Und ich glaube zum Beispiel, man kann viel, und habe ich auch selbst schon getan, an der Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts, die ja letztes Jahr beschlossen wurde, kritisieren. Aber ich denke, es ist eben eine Reform nach 10 Jahren harten Ringens gewesen. Deswegen würden wir jetzt vielleicht doch gut daran tun, sie politisch erstmal zu akzeptieren, als das, was jetzt unser sozusagen neues rechtlicher Maßstab in diesem Bereich ist. Und statt sofort wieder zu fragen, wir müssen das noch ändern und eigentlich können wir den ganzen Kompromiss schon wieder aufschnüren. Ja, also wenn wir so auf europäischer Ebene Politik machen, dass wir die Vorstellung haben, immer wenn es einen nationalen Regierungswechsel gegeben hat, können wir alle europäischen Regelungen ändern. Das verkennt ein bisschen die ganze Idee der Europäischen Union, würde ich sagen.
Also GEAS-Reform, Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist ein sehr gutes Beispiel, weil in einer unglaublichen Geschwindigkeit, im Grunde haben wir ja erst im Frühling vergangenen Jahres uns alle geeinigt, nämlich im Trilog, also das heißt Parlament, Kommission und Rat der Mitgliedstaaten, dass es diese Reform geben soll, mitunter auch mit gewissen Tricks und Kniffen, die angewandt wurden. Nicht Ungarn hat bekannterweise den Raum verlassen, als es zur Abstimmung kam. Aber gut, ein Kompromiss.
Aber das mussten sie ja auch erstmal machen und damit eben auch akzeptieren, ja.
Ja, und es wurde ja offenbar sehr bewusst gemacht. Es ist nicht so, dass man dann gerne dann auch ewig hier weiter diskutiert, weil ich glaube, es war auch für den ungarischen Ministerpräsidenten klar erkennbar, das wird jetzt, ja. Und sozusagen der Handlungsspielraum war dann einfach sehr eingeschränkt, ja, für Ungarn. Ich meine, die zweite Frage wird die Umsetzung sein, aber gut, damit ist der neue österreichische Migrationskommissar betraut. Das wird auch noch spannend werden. Ich finde es aber interessant, in dieser rasanten Entwicklung, wie gesagt, im Frühling letzten Jahres erster Kompromiss erzielt und jetzt bereits sehr, sehr viele Mitgliedstaaten, nicht nur Deutschland, aufgrund auch, würde ich sagen, des Bundestagswahlkampfs, sondern generell sehr viele Mitgliedstaaten, die mittlerweile schon wieder ausscheren aus diesem Kompromiss, denen dieser Kompromiss jetzt auch nicht weit genug geht, obwohl im Grunde noch nichts davon umgesetzt wurde. Also wir haben ja den Maßnahmen, die beschlossen wurden, gar keine Zeit gegeben zu greifen, einen Effekt zu entfalten, sondern versuchen jetzt schon wieder restriktiver, vulgo schärfer und härter vorzugehen. Also noch einmal diesen Kompromiss im Negativen zu unterwandern oder zu unterbieten, könnte man sagen. Ja, die Standards wieder weiter nach unten zu nivellieren. Was wirklich einerseits paradox anmutet, weil ich muss ja zuerst einmal irgendeine Evidenz haben, auf der hinaus ich entscheide. Gleichzeitig passiert all das in einer Situation, wo nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern gesamteuropäisch die Asylantragszahlen zurückgehen. Ja, also das ist ein Trend, der passiert. Ja, und wir reden weiterhin von Überlastung, Überforderung, Ansturm. Ganz absurd. Ich tue mir schwer, eine Frage zu formulieren, aber ich möchte es irgendwie nur darlegen, was da gerade passiert, weil ich das selber so seltsam finde und gar nicht weiß, wo eine Handlungsoption ist. Ich bin der Meinung, etwas, wo konstruktive Kräfte sowohl aus Wissenschaft, Forschung, aber auch aus der Zivilgesellschaft hindrängen könnten, wäre interessanterweise tatsächlich jetzt einmal sich auf diese Reform weiterhin zu verständigen, weil das haben wir jetzt beschlossen. Ja. Und da aber vielleicht nicht nur die allerrestriktivsten Maßnahmen zuerst einmal umzusetzen, Außengrenzschutz, Schnellverfahren an der Grenze, Inhaftierung an der Grenze etc., sondern auch darauf hinzuwirken, dass dieser Solidaritätsmechanismus, ja, diese faire Verteilung von Geflüchteten auf alle EU-Mitgliedstaaten oder diese Verantwortungsteilung, die dahinter steht, dass das umgesetzt wird. Könnte das eine Möglichkeit sein? Ich stelle die Frage deshalb, weil ich sie auch oft gestellt bekomme von NGOs, von Zivilgesellschaft, von Menschen, die sagen, wie positionieren wir uns jetzt da plötzlich punkto dieser Reform, weil ja interessanterweise auch Kräfte, die von ganz rechts außen kommen, sagen, die Reform ist schlecht und wir wollen sie nicht mehr. Sollen wir darauf drängen, dass sie zumindest bestehen bleibt, weil alle anderen Vorschläge noch restriktiver sind? Oder gilt es ganz stark, auf die Schwachstellen der Reform hinzuweisen, die ja vorhanden sind. Also ja, da müssen wir uns nichts vormachen.
Ich denke, dass man gerade in der Wissenschaft, aus der NGO-Perspektive ist das sicher nochmal anders, aber gerade in der Wissenschaft durchaus beides machen kann. Man kann die Schwachstellen und auch die menschenrechtlich problematischen Sachen benennen und trotzdem anerkennen, dass die Reform auch einige institutionelle Veränderungen bringt, die eben vielleicht positiv sind. Man kann auch sagen, auch zum Beispiel ein anderes Beispiel neben dem Solidaritätsmechanismus ist das Screening-Verfahren, wo es eben sehr darauf ankommt, wie das umgesetzt wird. Also dass man, bevor die Leute in ein Asylverfahren kommen, schon mal guckt, was haben die für Bedürfnisse, ihre Identität feststellt und solche Dinge. Auch das ist grundsätzlich etwas, was eigentlich das Asylverfahren erleichtern könnte und den Bedürfnissen der Betroffenen Rechnung tragen könnte. Also man kann schon auch versuchen, da Dinge zu finden, die wir dann auch in einer Weise vorschlagen, umzusetzen und zu interpretieren, dass sie eben auch wirklich konstruktiv sind, ja. Und ich denke, insgesamt würde ich sagen, wir sollten auch aus der wissenschaftlichen Perspektive diese Reform jetzt einfach mal akzeptieren als das, was sie ist. Das heißt nicht, dass wir sie nicht kritisieren dürfen, aber eben mit ihr arbeiten müssen, ja. Und ich denke halt, was wir beobachten und was du ja auch beschrieben hast, das ist, liegt zum großen Teil daran, dass sich eben konservative Parteien sehr stark von rechts treiben lassen und letztlich Migrationssteuerung etwas ist oder Migrationskontrolle ist, das etwas, das bleibt immer unvollständig und deswegen muss man immer noch was Schärferes fordern, weil die Dinge eben nicht sich einfach so von heute auf morgen in der Weise kontrollieren lassen, wie eben mitunter getan wird, dass man es könnte, ja. Und deswegen glaube ich, da sollten wir einfach auch vorsichtig sein mit dem Erwartungsmanagement, was wir haben. Also das sind schon sehr komplexe Prozesse und Fragen, die wir nicht einfach mit einer Entscheidung lösen können. Und ob die Reform, die 2024 beschlossen wurde, wirkt, können wir ja noch gar nicht wissen, weil sie tritt erst 2026 in Kraft. Also können wir gar nicht sagen, das ist zu wenig, weil wir noch gar keine Auswirkungen davon sehen, ja. Also insofern denke ich, da wäre einfach, also da würde ich schon auch an die Politik appellieren wollen, ein bisschen weniger Aktionismus walten zu lassen und eben das, was da beschlossen wurde, auch selbst mal zu verteidigen, ja, und nicht einfach nur immer nach der nächsten Verschärfung zu schreien.
Du hast einmal diese europäische Abschottungspolitik oder diese Spirale der Abschottungspolitik als Hungry Beast beschrieben. Mhm. Das fand ich so einen treffenden Begriff, also dass immer mehr und mehr gefordert wird. Es kann eigentlich nie hart genug sein, nie scharf genug sein. Und das führt aber dann immer auch zu dieser Erzählung, bis jetzt eigentlich waren wir zu liberal, bis jetzt standen die Grenzen sperrangelweit offen, bis jetzt waren wir in einer Laissez-faire-Politik gefangen, aber jetzt kommt die Kehrtwende, der Paradigmenwechsel, mhm, nicht? Also die letzten 10 Jahre habe ich das Wort Kehrtwende in der Asylpolitik, ich weiß nicht, wie oft gehört. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Wende wir jetzt gerade sind, in welche Richtung wir schauen. Aber es ist so ein bisschen so, ne, in der aktuellen Walzer-Saison, denke ich mir, es ist einfach nur eine große Drehung, ein Drehen im Kreis. Aber das ist schon auch, finde ich, symptomatisch dafür, was da passiert, ja, weil es sehr stark auch ein Herbeireden ist von erstens mal Überlastung. Das ist tatsächlich so. Es gibt auch viele Studien, die Kollegen, Kolleginnen der Migrationsforschung machen, die schon sagen, also auch bei dieser Erzählung, die Kommunen, die Gemeinden wären überlastet, muss man mal genauer hinsehen, weil erstens mal nicht alle Kommunen in der gleichen Art und Weise überlastet sind oder sogar behaupten, überlastet zu sein. Und zweitens ist natürlich auch das etwas, wo ich auch auf Bundesebene Möglichkeit habe, dagegen zu steuern. Was mache ich? Ich kann natürlich Ressourcen entsprechend verteilen oder nicht verteilen, vorenthalten oder zufließen lassen. Und ähnlich ist es aber natürlich auch bei der Frage von dieser Abschottungsidee, wo man sagen kann, na gut, welche Form der Liberalisierung in der Asylpolitik ist denn in den letzten 10 Jahren passiert? Also hat man eigentlich etwas anderes an neuen Vorschlägen eingebracht, außer Abschottung und außer, ja, Abschreckung, möchte ich fast sagen, weil viele Politiken sind ja auch dazu angedacht, demotivierend, wie es genannt wird, auf Asylsuchende zu wirken. Eigentlich nicht, ja. Also das heißt, man könnte daraus ja schlussfolgern, vielleicht machen wir jetzt eine echte Kehrtwende und versuchen einen Paradigmenwechsel in die Richtung, dass man progressive, humanitär inspirierte und auch liberale Reformen von Migration und Asylsteuerung wieder einziehen lässt. Da gibt es kaum, muss man sagen, eine entsprechende politische Basis dafür.
Absolut. Und da würde ich schon auch uns in der Wissenschaft in der Verantwortung sehen, dass wir auch positive Vorschläge machen, wie eben Migration auch anders organisiert werden könnte. Und letztlich natürlich vor allem auch, hat das ja immer auch damit zu tun, wie Integration dann auch organisiert werden soll, ne? Und da denke ich immer, natürlich ist das was, da muss man in gewisser Weise rein investieren, zum Teil auch finanziell rein investieren als Staat, aber etwas, was dann sich auf jeden Fall auch bezahlt macht. Also gerade Fragen wie frühere Deutschkurse, frühere Integration in den Arbeitsmarkt. Man kann über Patenschaftsprogramme nachdenken, auch bei Leuten, die schon da sind, sodass sie halt wirklich auch in einen Austausch mit Leuten kommen, die schon hier leben. Und einen Austausch, der jetzt nicht sofort, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Punkten abgefragt wird, sondern eben eher dazu da ist, dass vielleicht auch immer sie das Gefühl bekommen, auch jemand, der hier lebt, interessiert sich für das, was sie erlebt haben oder so. Ja, also diese Wechselseitigkeit auch viel stärker zu fördern, das wäre sicherlich gut, weil wenn wir das so betreiben, wie wir das im Moment betreiben, dass wir praktisch jedem, der von woanders kommt, mit extremem Misstrauen begegnen, praktisch davon ausgehen, dass die Person uns sowieso belügt und sowieso auf jeden Fall für immer hier bleiben will, auch und eigentlich auch nur wegen der Sozialleistung, also am besten am ersten Tag die Arbeit verliert, ja, wenn sie eine gehabt hat. So werden wir es natürlich auch nicht schaffen, die Arbeitskräfte zu bekommen, die wir aus ökonomischen Gründen vielleicht gerne hätten oder auch tatsächlich einfach brauchen, also die wir aus demografischen Gründen brauchen, ne?
Vielleicht als abschließende Frage, siehst du darin einen Hoffnungsschimmer am Horizont, dass irgendwann dieser demografische, ökonomische Druck auch so groß wird, dass es nicht nur eine andere Migrationspolitik, sondern auch ein anderes Sprechen über Migration, über Migrantinnen und Migranten braucht, weil europäische Mitgliedstaaten zunehmend erkennen, wir sind im Schrumpfen begriffen, wir sind im Altern begriffen, wir sind im Wettbewerb um nicht nur gut und hochqualifizierte Arbeitskräfte weltweit, sondern überhaupt im Wettbewerb um Menschen, möchte ich fast sagen. Ich bin da auch zweigeteilt, ich weiß es nicht, weil natürlich diese Ökonomisierung gerade von Schutzsuchenden ist auch ein Thema und Klar. Das ist kein Schutzgrund, nur weil jemand jetzt eine gute Arbeitskraft oder viel Humankapital einbringt. Aber was jetzt sozusagen unser Reden und unser Denken über Migration, nicht die Mutter aller Probleme, wie es Seehofer genannt hat, siehst du da auch positive Ansätze, was das betrifft, jetzt aus wirklich den Wirtschaftsfragen kommend?
Ja und nein. Also ich hoffe es natürlich. Ich bin mir dann immer nicht so sicher. Jetzt sind wir natürlich schon wieder in einer ökonomisch nicht mehr so prosperierenden Phase. Und da muss man natürlich mal gucken, wie sich das auf Dauer entwickelt. Wir wissen auch noch nicht, wie viele Dinge dann letztlich technische Lösungen, also KI, Roboter und sonst was uns eben auch in puncto Arbeitskraft abnehmen können. Grundsätzlich bin ich, was das betrifft, schon hoffnungsvoll. Aber ich muss sagen, was mir oft noch mehr Hoffnung macht, ist eigentlich, dass ich nach wie vor beobachte, dass es sehr viele Leute gibt, die so ganz konkrete, praktische Solidarität mit Menschen ausüben, die hierher kommen, die Schutz brauchen, die Unterstützung brauchen in vielen verschiedenen zivilgesellschaftlichen Projekten. Und ich finde, das ist wirklich was, was mir Hoffnung gibt, dass mir auch Hoffnung gibt in Bezug auf die Fragen über Rechtsstaat und Demokratie, über die wir heute gesprochen haben, dass eben da doch eine kritische Masse existiert, die da nicht aufgibt, sondern die das eben weiter auch praktiziert. Und das, denke ich, sollte man auch pflegen.
Und die schon sehr lange existiert, Ja. Also die auch einen langen Atem bewiesen hat.
Absolut.
Nicht erst seit 2015, sondern auch schon lange davor.
Absolut, ja.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke am Ende. Vielen Dank dafür. Ich glaube, 10 Jahre nach 2015 sollten wir auch gerade das nicht aus den Augen verlieren. Und die viele kleinteilige Integrationsarbeit, gerade auch in ländlichen Regionen, die geleistet wird. Und da ist auch viel gelungen, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir reden zwar gerne über gescheiterte Integration, aber über gelungene zu sprechen und über Erfolgsgeschichten, nämlich nicht nur von Ankommenden, sondern auch seitens der Aufnahmegesellschaft, was der gelungen ist. Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken bei alledem, ja. Vielen Dank, liebe Anushe, dass du mein Gast warst, dass du uns da ein bisschen einen Einblick gegeben hast, erstens mal in die großen Herausforderungen, aber auch die Chancen, die mit Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und mit Asylrecht generell verbunden sind. Wie du sagst, wir werden sie im Hintergrund wohl noch brauchen und wir tun gut daran, es zu bewahren.
Denke ich auch. Vielen Dank.
Danke sehr. Und bei euch sage ich danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört und reinschaut. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.